Ja, wie wir heute schon gehört haben, ist es Erntedank. Wir können dankbar sein, dass wir gesegnet sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal über Segen nachgedacht hast, was du mit Segen verbindest. Wenn ich in mein Leben gucke und ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, ich war viel in christlichen Freizeit, dann kann ich gar nicht zählen, glaube ich, wie oft ich den Satz gehört habe, Gott segne dich. Und ich dachte mir da immer, ja, nett gesagt, aber mehr auch nicht. Für mich war damals alles, was mit Segen zusammenhing, so ein plattes, frommes Klischee geworden. Man konnte sogar den sonntäglichen Klatsch und Tratsch mit so einem heiligen Anstrich versehen, wenn man nur das Wörtchen Segen unterbrachte. Gott segne die arme Frau, aber die kann ja gar nicht sich um ihre Kinder kümmern. Gott segne meinen Sitznachbarn. Boah, aber was der gestern da zu mir gesagt hat, das ging echt gar nicht. Man gebraucht das Wort Segen, um sich nach dem Gottesdienst oder nach einem Kleingruppentreffen zu verabschieden, wenn man noch irgendwas Frommes sagen will, aber nicht so recht weiß, was. Gott segne dich. Man gibt es einem so, man schmeißt es so einem gefühlt hinterher. So habe ich das erlebt mit diesem Satz, Gott segne dich. Und wenn man im Krankenhaus betet, dann geht man mit Gott segne denjenigen auf Nummer sicher. Denn für Heilung zu beten ist ja ziemlich riskant. Wer weiß, ob Gott das wirklich tut, worum ich da bitte. Und wenn ich um Segen bitte, dann kann mir ja später keiner sagen, mein Gebet hätte nicht gewirkt. Wenn wir von Segen sprechen, wenn wir jemandem Segen zusprechen, wissen wir dann, was wir damit meinen? Sind wir uns bewusst, was wir da gerade sagen und tun? Und was ist Segen überhaupt? Ist Segen mehr als diese platten, frommen Sprüche, als so ein Begriff, den man nett in das Kirchenvokabular einfließen kann? Es gibt in der Bibel zwei große Worte, die Haltung, unsere Haltung gegenüber Menschen charakterisieren. Da ist auf der einen Seite das Wort segnen und auf der anderen Seite das Wort verfluchen. Segnen und verfluchen sind keine isolierten stehenden Begriffe in der Bibel. Es sind einfach die beiden Arten, wie wir mit Menschen umgehen. Und sie sind unvermeidlich wie das Ein- und Ausatmen, was wir jeden Tag tun. Dallas Willard, ein Theologe, drückt es so aus. Wir sind mit einem Willen ausgestattete Wesen und in jeder Begegnung mit anderen wollen wir, was gut für sie ist oder auch nicht. Dann wollen wir, was schlecht für sie ist. Was heißt das in einfacher gesprochen? In jeder Begegnung, sagt er, die wir haben zwischen Menschen, wenn wir einer Person begegnen, dann wollen wir entweder Gutes oder nicht Gutes. Entweder segnen wir sie, indem wir ihr Gutes wollen, oder wir verfluchen sie, indem wir was Schlechtes wollen. Und unsere Seele, also unser tiefstes Inneres, so glaube ich und so spüre ich das in meinem Leben auch, merkt genau, wo hier gerade so die zwischenmenschliche Dynamik ist, ob wir gerade gesegnet sind oder verflucht sind. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, ich nenne sie eine Geschichte des Alltags. Einmal kam ich von einem Treffen und war mit dem Auto unterwegs nach Hause. Gerade wollte ich links abbiegen, da kam ein Auto von rechts. Doch die Fahrerin hatte keinen Blinker gesetzt und deswegen glaubte ich, sie wolle an mir vorbeifahren. Langsam fuhr ich also in den Kreuzungsbereich hinein, um abzubiegen. Dann stellte sich heraus, dass sie sehr wohl links abbiegen wollte. Doch weil ich schon im Einfahrtsbereich stand, musste sie mir ausweichen. Sie starrte mich mit einem Gesichtsausdruck an, der zu sagen schien, kannst du nicht Auto fahren? Sofort stieg in mir Ärger hoch. Sie hatte mich verurteilt und wir hassen es, verurteilt zu werden. Am liebsten wäre ich aus dem Auto gesprungen, hätte sie gezwungen anzuhalten und geschrien, das war nicht mein Fehler, das war dein Fehler. Du hast den Blinker nicht gesetzt und jetzt schiebst du mir die Schuld in die Schuhe. Was fällt dir eigentlich ein? Und zu gerne hätte mein Herz noch hinzugefügt, nichts auf der Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz der Menschen. Kennt ihr das, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und so eine Situation kommt? Oder eine andere Alltagssituation, wo ihr das Gefühl habt, das ist doch gar nicht meine Schuld, das ist deine Schuld. Und du schiebst mir auch noch die Schuld dafür in die Schuhe. Und wenn ihr dann so einen gefühlt verfluchenden Blick von jemandem bekommt, so richtig verächtlich von oben, jemanden zu verfluchen im biblischen Sinne heißt nicht nur, wüste Flüche auszusprechen oder eine Person mit irgendwelchen Zauberbanden zu belegen. Man kann jemanden verfluchen mit einer gehobenen Augenbraue. Man kann jemanden verfluchen mit einem Schulterzucken. Ich habe es sogar schon einmal erlebt, dass ein Mann seine Frau verfluchte, indem er eine winzig kleine Pause machte, bevor er sagte, natürlich liebe ich dich auch. Je besser wir jemanden kennen, desto grausamer und subtiler kann ich ihn verfluchen, weil ich genau weiß, wo sein Wunderpunkt ist. Ich weiß genau, wo es weh tut. Ich weiß genau, welchen Knopf ich drücken muss, damit derjenige sich nicht gesehen fühlt, erniedrigt fühlt, schlecht fühlt, verflucht fühlt. Und ich glaube, dass wir als Menschen so sensibel darauf reagieren, auf dieses jemandem die kalte Schulter zeigen, sich alleine ausgeschlossen fühlen, diese finsteren Blicke, die wir bekommen. Ich glaube, es liegt daran, dass unsere Seele, unser tiefstes Innerstes geschaffen worden ist, um gesegnet zu sein, um gesegnet zu werden. Und dass wir ohne diesen Segen nicht überleben können. Das lässt sich schon finden auf den allerersten Seiten der Bibel in der Schöpfungserzählung. Gott schafft den Menschen und setzt ihn in einen wunderschönen, überaus guten Garten. Alles um sie herum war gut. Und Gott segnet schon von Beginn an in Überfluss diese Menschen, die er in diesen Garten setzt. Sie hatten alles, alles im Überfluss, was sie zum Leben brauchen. Überreicher Segen von Anfang an. Gott schafft sie, um gesegnet zu sein. Und wenn wir uns den Menschen genauer anschaffen, dann wird, finde ich, auch deutlich, dass wir geschaffen worden sind, um gesegnet zu werden. Und dass wir auf diesen Segen angewiesen sind. Babys zum Beispiel kommen auf die Welt und sie sind vollkommen hilflos, komplett angewiesen auf das Wohlwollen seiner Eltern. Und für diese kleinen Wesen ist es total überlebenswichtig, dass es die Menschen um es herum, es gut mit ihnen meinen. Dass es gesegnet wird mit den Worten, mit Liebe, mit Zuneigung, mit Versorgung. Aber auch wenn wir älter werden und selbstständiger sind, merken wir, wir brauchen diesen Segen. Wir sind Menschen, wir sind soziale Beziehungswesen und wir brauchen andere Menschen, Freunde, Familie, Gemeinschaft, Gemeinde. Ohne Liebe, ohne Zuwendung, ohne Austausch, ohne Gemeinschaft gehen wir innerlich zugrunde. Wir sind geschaffen, um gesegnet zu werden. Aber nicht nur das. Wir lesen in Genesis 12, Vers 2, ich will dich segnen, das spricht Gott, und du sollst ein Segen sein. Wir sind also nicht nur geschaffen, um gesegnet zu werden, sondern wir sind auch geschaffen, um selber zu segnen und Segen zu spenden. Also wie segnet man? Wie segnet man richtig? Der erste Punkt, Segen braucht Zeit. Darum, wenn du segnen möchtest, ob mit Worten oder mit Taten, dann beeil dich nicht. Segen braucht Zeit. Das Schwierigste, schreibt John Ortberg in seinem Buch, die Schwierigkeit beim Segnen besteht darin, dass wir heutzutage jemanden förmlich festhalten müssen, damit er lange genug stillhält, um Segen zu empfangen. Segen empfangen, schreibt er, ist übrigens genauso eine Kunst wie Segen zu spenden. Wir halten uns für unwürdig und möchten den Segen am liebsten schon gleich zurückgeben und erwidern. Doch Segen sollte immer etwas Asymmetrisches sein. Es ist kein Tauschgeschäft. Du gibst mir was Gutes und ich gebe was zurück. Und wir müssen immer gucken, dass wir so auf dem gleichen Level sind. Dass nicht einer mehr segnet als der andere. Segen ist ein Ausdruck von Gnade und es ist, was ich dem anderen schenke, ohne was zurückzuerwarten. Und es ist was ich annehmen darf, ohne das Gefühl haben zu müssen, ich müsste irgendwas erwidern. Punkt 2, es ist kein Tauschgeschäft, es ist ein Ausdruck von Gnade. Punkt 3, wie segnen wir? Wende dich dem Menschen zu, den du segnen willst. Konzentriere dich auf diesen Menschen, sieh ihn mit ihrem ganzen Wesen und Leben. Werf jemandem die Worte oder die guten Taten, das Gute, was du in dein Leben hineinsetzen willst, nicht einfach beiläufig hinterher, weil du es als deine Pflicht ansiehst als guter Christ. Sieh den Menschen, dem du etwas Gutes tun möchtest, dem du etwas Gutes zusprechen möchtest. Schau ihm in die Augen, nimm ihn wahr. Nicht nur als irgendeinen, der hier in der Gemeinde rumläuft, sondern als Mensch, als Charakter, als dein Gegenüber. Segnen bedeutet, Gutes in das Leben eines anderen Menschen hineinzusprechen. Und wir müssen es denken, wir müssen es spüren und wir müssen es wollen. Und dann bringen wir es mit unserem Körper zum Ausdruck, indem wir es entweder sprechen oder indem wir jemandem was Gutes tun. Und da sind wir schon beim Punkt 4, wie wir segnen. Jemanden zu segnen geht über bloße Worte hinaus. Segnen heißt nicht immer nur, ich spreche jemandem zu, Gott segne dich. Segen kann auch Taten bedeuten. Und wenn wir die Geschichte von David und Jonathan aus dem Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, lesen, dann wird das ganz praktisch. Was war hier die Situation? Saul ist damals König gewesen und sein Sohn Jonathan war der Thronfolger. Also nach dem Tod von Saul sollte Jonathan der nächste König über Israel werden. Doch Gott hatte Samuel beauftragt, David, einen Hirtenjungen, den Gott selber auserwählt hat, zum nächsten König zu salben. Und als David beginnt, am Königshof zu dienen, wächst zwischen David und Jonathan eine tiefe Freundschaft. So tief, dass Jonathan David seine Waffen übergibt. Und damit macht er quasi symbolisch deutlich, hey, eigentlich bin ich der Thronfolger. Aber David, du sollst einmal König werden. Und ich bin aus tiefstem Herzen damit einverstanden. Jonathan bemüht sich hier, David Gutes zu tun, auch wenn er dafür eigene Pläne, eigene Privilegien aufgibt und sein Leben riskiert. Er ist bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen, damit sein Freund Gutes zuteil wird. Wir segnen, indem wir lieben, so wie wir das in dieser Geschichte gehört haben. Wir segnen, indem wir lieben. Und jemanden von ganzer Seele, also mit ganzem Innersten zu lieben, zu segnen, heißt, dass mein Wille, meine Entscheidungen, mein Verstand, mein Denken, meine Gefühle, mein Körper und meine Gewohnheiten vor Gott darauf ausgerichtet sind, dass sich dem Gegenüber auf ganzer Linie gut geht. Wenn wir jemanden so lieben, dann segnen wir ihn. Indem wir alles daran setzen, dass es hier mit demjenigen gut geht. Mit allem, was in uns ist. Und das ist auch die Liebe, die Jesus für dich hat. Er hat Schmerzen, er hat Leid, er hat ja sogar den Tod am Ende auf sich genommen, damit dir Gutes zuteil werden kann. Damit du frei werden kannst von dem, was dich bindet, von deiner Angst, von deiner Schuld, von deiner Ich-Bezogenheit. All das, was er erlebt hat an Schmerzen, an Leid, an Schwierigkeiten, an Verachtung. All das hat er auf sich genommen, um dich zu segnen, um dir Gutes zu tun, um dir ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Und damit du diese Liebe, die er für dich hat, spüren darfst, haben darfst. Damit du diesen Segen, den du hast durch Jesus, auch weitergeben kannst, wie wir es in diesem Vers gelesen haben, Genesis 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da kommt so eine Dynamik rein, indem wir sehen, Segen verleiht unserer Seele, oder indem wir segnen, verleiht unsere Seele, also unser Innerstes sich Ausdruck. Und damit bevollmächtigen wir wieder den Nächsten, damit er wieder segnen kann. Das ist das, was die Bibel meint mit überfließendem Segen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Brunnen mit mehreren Schalen. Von oben fließt Wasser rein und die erste Schale füllt sich. Und irgendwann, wenn die Segensschale voll ist, da im Herzen, dann fließt das Wasser über. und die nächste Schale kann sich füllen und diese fließt wieder über und so wird Segen weitergegeben. Wenn wir uns füllen lassen durch diesen Segenskanal, den wir zu Gott haben, indem wir an ihn glauben, indem wir im Alltag mit ihm leben, kann sich unsere Segensschale füllen und überlaufen, damit wir wiederum Segen für andere sein können. Also Gott segnet uns und füllt uns mit Segen bis zum Überlaufen, damit wir Segen sein können für andere. Und Jesus gibt uns als seinen Nachfolgern konkret den Auftrag, Segen zu sein und zu segnen. Und nicht nur die, die dir sympathisch sind, sondern in Matthäus 5, Vers 44 steht: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Krasse Aussage, oder? Richtig herausfordernd. Demjenigen Gutes zu tun, der mir die Vorfahrt genommen hat, demjenigen Gutes zu wollen, der mich verletzt hat. Demjenigen Gutes zu tun und zuzusprechen, auf den ich gerade so richtig sauer bin, auf den ich Ärger habe, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme, weil er so vollkommen anders ist als ich und die Sachen so ganz anders angeht als ich. Jesus fordert dich heraus, Segen zu sein für die Menschen in deinem Umfeld, für jeden in deinem Umfeld. Meine heutige Herausforderung an dich für die nächste Woche ist: Wo und wie kannst du nächste Woche ganz konkret, ganz praktisch Segen für andere sein? Wo musst du an dir arbeiten, um dein Gegenüber Gutes zu wollen und nicht Schlechtes, auch in schwierigen Situationen, wo unsere Emotionen eigentlich was ganz anderes wollen? Und wer aus deinem Umfeld braucht vielleicht ganz besondere Zuwendung und Ermutigung durch Segensworte von dir? Es gibt sehr viele Segensworte in der Bibel, aber ein Segenswort sticht besonders hervor. Man nennt es in der Theologie den aaronitischen Segen. Wir wollen diese Segensworte gleich zusammen singen. Und ihr werdet die Chance haben, euch gegenseitig diesen Segen zuzusprechen. Doch bevor wir das machen, möchte ich noch einmal gemeinsam mit euch in diese Segensworte hineinschauen, damit wir uns bewusst machen können, was es wirklich heißt, was damit gemeint ist, damit wir sie ganz bewusst mit ganzem Herzen dem anderen zusprechen können und singen können. Wir lesen diesen aaronitischen Segen in 4. Mose 6, die Verse 24 bis 26. Ich lese sie einmal ganz vor und dann gehen wir auf die einzelnen Punkte noch mal kurz ein. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Einige von euch mögen ihn schon mal gehört haben, diesen Segen. Lass uns bewusst machen, was das heißt, wenn wir sagen, der Herr segne dich. Das sprechen wir dem Gegenüber zu, möge Gott fortwährend Gutes in dein Leben bringen. Der Herr behüte dich. Ich möchte, dass Gott dich beschützt, dass die aufopfernde Liebe und Fürsorge Christi, die er durch das erwies, was er am Kreuz für uns getan hat, all das in dir beschützt, das heilig und kostbar ist. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Wer sich fragt, was das heißt, sagt Dallas Willard, soll an das Gesicht von einem Großvater und einer Großmutter denken, deren Gesichtsausdruck, wenn sie ihren Enkel anschauen, in den sie ganz vernarrt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das mal beobachtet habt, das ist bei Eltern auch so. Wenn da das kleine Kind reinkommt und das Gesicht auf einmal erleuchtet wird, voller Liebe und Zuneigung. Wenn wir sagen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, dann wünschen wir dem anderen, dass Gott ihn genau mit diesem Gesichtsausdruck anguckt. Voller Liebe, voller Gnade und voller Zuneigung. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Wenn wir unser Angesicht erheben, dann signalisieren wir einem anderen Menschen, dass wir präsent sind, vollkommen da, vollkommen beim anderen, beim Gegenüber. Dass wir aufmerksam sind, das ist so eine Art Selbsthingabe. Und wenn wir das dem anderen wünschen, dass der Herr, also Gott, sein Angesicht auf ihn erhebt, dann wünschen wir dem, dass Gott die Aufmerksamkeit dir schenkt, dich voll ansieht, wahrnimmt. Und der Herr gebe dir Frieden, tiefen, ungestörten Frieden.